Ja, der ist richtig still manchmal. Ja, das ist wie so ein schmollendes Kind, sitzt er manchmal in seinem Zimmer und sagt, ja, mach hier mal dein Business. Wir sprechen uns noch und irgendwann, klar, ist er dann wieder da und kommt immer raus, wenn dann beruflich nicht so viel Energie benötigt wird. Und deswegen war das jetzt super, dass er im Sommer sich mal austoben konnte und da einfach mal auch die ganzen. Ja, ich wollte mal einfach nur ein durchgehend lustiges Album machen. Also ich persönlich finde es lustig, habe auch schon viele gehört, die finden es nicht lustig, aber ich könnte mich über die Songs da sehr erfreuen, ja.
Moin, moin, Hamburg!
Moin! Heute ist Donnerstag, der 15. Dezember 2022 und ihr hört den Podcast vom Hamburger. Unser Gast in dieser Folge ist Henrik Knopp, alias Heinrich von Handsam. Ihr habt ihn gerade eben schon kurz gehört. Provokateur, Borderline-Business-Profi und musikalischer Storyteller. Ich bin Regine Marxen, Autorin beim Hamburger und Host dieses Podcasts. Und ich freue mich riesig, dass ihr uns auf unserer Reise durch die Hamburger Kultur- und Kreativszene begleitet. Hier lernt ihr die Leute kennen, die versuchen, Hamburg besser, schöner, einzigartiger zu machen. Kleine und auch mal große Geschichten sind es, die ich euch hier vorstelle und erzähle. Menschen, die uns begeistern und die eigentlich jeder hier in Hamburg und darüber hinaus kennen sollte. Finden wir. Wir, das ist das Team vom Magazin Der Hamburger. Das sind Redakteure, Autoren, Fotografen, Friends and Family. Das großformatige Coffee Table Magazin erscheint viermal im Jahr mit besten Fotos, pointierten Texten und ganz viel Hamburg-Liebe. Ja, wir gestehen, wir sind derbe parteiisch und hundertprozentig begeisterungsfähig, wenn es um Hamburg geht. Wir entdecken hier aber auch immer viel Neues, das unser Herz erobert. Obwohl, manchmal begeistern einen Dinge ja immer wieder. Orte zum Beispiel.
Hier spricht der Hamburger. Lieblingsorte.
Unsere beliebte Insider-Rubrik für Hamburg-EntdeckerInnen. Crewmitglieder und Freunde und Freundinnen unseres Magazins verraten ihre Lieblingsorte. Dieses Mal Fotografin Julia Schwendner.
Hamburg ist so schön, es ist gar nicht so einfach, sich für einen Ort zu entscheiden. Aber eine meiner Lieblingsecken in der Stadt ist definitiv das Karo-Viertel auf St. Pauli. Die Marktstraße ist großartig, da gibt es ganz viele tolle Lädchen und schöne Cafés. Da kann man ganz toll bummeln und vor allem sind da auch meine Lieblingsplattenläden. Allen voran ist das Zardos, die sind wunderbar sortiert, da findet man so ziemlich für jeden Musikgeschmack was. Die Beratung ist super, die sind wahnsinnig freundlich und neben nagelneuen Platten gibt es auch eine wunderbare Auswahl an gebrauchten Platten und auch an gebrauchten Büchern. Wer mehr so auf Soul und Hip-Hop steht, der ist vor allem in der Marktstraße bei Groove City richtig gut aufgehoben. Und wenn man dann so ein Stückchen weiter schlendert in Richtung Knust, da findet man die Hanseplatte und da gibt es dann vor allem auch Musik aus Hamburg. Auf dem Lattenplatz vorm Knust gibt es vor allem im Sommer super schöne Konzerte draußen und im Knust sowieso das ganze Jahr lang auch für jeden Musikfan das passende Konzert. Und last but not least befindet sich auch in direkter Umgebung das Millerntor-Stadion, was natürlich als Fan des FC St. Pauli ein absoluter Herzensort ist.
Danke, Julia, für diese tollen Tipps. Ein kleiner Tipp von mir. Mehr Lieblingsorte und Adressen findet ihr auch im neuen City Guide vom Hamburger. The Insider heißt er. Und ihr findet den Link dazu in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt kommen wir zu unserem Gast. Heinrich von Handsam. Er ist ein musikalischer Geschichtenerzähler, der mit Witz und Ironie auf das gesellschaftliche Miteinander schaut. Er ist auf den eher kleinen Bühnen daheim und ein gern gesehener Gast im Feuilleton. Und er ist eine Kunstfigur. Im echten Leben heißt Heinrich von Handsam Hendrik Knopp, ist Jurist, leitete bis 2021 das Deutschlandgeschäft des Unternehmens Afria für medizinisches Cannabis, entwickelte Deutschlands erste Pokershow mit Stefan Raab als Gastgeber und gilt als Experte fürs Borderline-Business. Das sind Geschäftsmodelle mit noch nicht gänzlich festgezurrten rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Hamburger hat ein Näschen für Trends. Er lotet gerne Grenzen aus, textlich wie geschäftlich. Knopp ist ein Provokateur, wenn auch einer mit Charme. Und er gehört definitiv zu den Besserverdienern in Hamburg. Heinrich von Hanshams aktuelles Album heißt Zwischen den Zeilen. Es geht um Geld, Schuld und auch um Evergreens wie Beziehungskonflikte. Ich wollte ein lustiges Album machen, auch über Dinge, über die man sich eigentlich nicht lustig machen darf, sagt Henrik. Für diesen Podcast habe ich ihn in seinen Geschäftsräumen in der Hamburger Sternschanze besucht. Noch stehen diese leer. Aber es deutet sich schon an, was hier in Zukunft stattfinden könnte. Stichwort Legalisierung von Cannabis. Henrik sitzt mir gegenüber auf einem Stuhl. Er krault den schwarz gelockten Cockerspaniel auf seinem Schoß und lächelt. Ganz kurz erinnert er mich ein bisschen an Ernst Stavro Blofeld, dem Bösewicht aus dem James-Bond-Film. Aber Henrik Knopp schaut netter aus und gesünder und auf seinem Schoß sitzt eben keine Katze. In unserem Gespräch werde ich mich immer wieder von meinem eigentlichen Leitfaden lösen, weil sich links und rechts des Weges immer wieder neue Fragen auftun, die ich ihm stellen möchte. Zum Beispiel, ob der Rausch für ihn mehr ist als ein Geschäftsmodell, ob auch ihm mal der Humor ausgeht, was Geld für ihn bedeutet und ob Heinrich von Hanshams Geld verbrennt. Wie es sich anfühlt, das Leben als Spiellabor einzurichten und was seine Familie eigentlich dazu sagt. Aber lasst uns erst einmal einsteigen. Henrik, du bist Geschäftsmann und hast schon mit Summen in Millionenhöhe hantiert. Welchen Stellenwert hat Heinrich von Hanshams und damit auch die Kunst in deinem Leben?
Ja, das ist lustig. Ich habe letztens auch mit jemandem drüber gesprochen und die Person sagte, naja, das Einzige, was in deinem Leben konstant ist, ist eigentlich die Musik. Die machst du, seit du Jugendlicher bist. Und die Geschäfte, die ändern sich dann immer, die dazukommen. Und Heinrich von Hanshams ist im Grunde eine Figur, unter der ich die Musik mache, weil ich das Gefühl habe, in unserer Kultur können die Leute nicht verstehen, wenn man unternehmerisch arbeitet, dass man auch mit einer gewissen Professionalität ein anderes Hobby auch führen kann. Also es überfordert die Leute immer, wenn es jetzt einen kreativen Juristen oder einen schreibenden Arzt oder was auch immer gibt. Also wir wollen ja immer gern haben, einen Typ, einen Beruf oder einen Typ, eine Kunst. Aber wenn es zu viel ist, das überfordert die Leute sehr. Deswegen ist Heinrich von Hanshams für mich eine Figur, unter der ich das alles machen kann, was ich beruflich dann eben nicht mache.
Wie ist es zu seinem Namen gekommen?
Der entstand im schönen Wien auch, ja, als ich feststellte, dass man als Nicht-Adliger der nicht so schnell bedient wird. Also ich war immer in meinem Lieblingscafé, Café Landmann, und merkte immer, die anderen bekamen schneller ihre Mehlspeise und die Melange. Und dann sagte mir der Ober irgendwann, ja, wenn ich da ein bisschen Trinkgeld gäbe, dann hätte ich auch schnell einen Titel. Und irgendwo hatte ich mal so ein Spaßprojekt, Henry Handsome. Und dann dachte ich mir, vielleicht kann ich das nehmen und das eindeutschen. Und daraus wurde dann Heinrich von Hanshams, Baron Heinrich von Hanshams wurde es.
Und die Menschen, mit denen du als Henrik Knopp zu tun hast, kennen die Heinrich von Hanshams?
Ja und nein. Also manche sind dann tatsächlich, mit denen arbeite ich jahrelang zusammen und die finden es dann über ein paar Ecken irgendwie raus und sind dann total überrascht. Andere wissen das ziemlich schnell oder ich kommuniziere das auch dann direkt. Aber meistens spüre ich keine Aufklärungspflicht, ja, meinem Gegenüber zu sagen, ich habe ja auch noch ein anderes Hobby. Sondern manchmal passt es, manchmal nicht.
Aber es ist nicht so, dass du Heinrich von Hanshams versteckst, sozusagen.
Nee, gar nicht. Nee, also ich trete gerne als der Heinrich auf. Und es gibt sogar Leute, die kennen mich nur als Heinrich und sprechen mich auch als Heinrich an, wissen gar nicht, dass ich auch noch Hendrik bin. Also es geht in beide Richtungen, je nachdem, wo der First Point of Contact ist.
Das sind mit Sicherheit unterschiedliche Kreise, in denen du dann unterwegs bist, oder?
Ja, genau. Also gerade, ne, wenn man auf Tour ist und als Künstler auftritt, denkt halt jeder, man ist der Heinrich.
Ja. Da haben wir einmal den, um nochmal das Thema Geld reinzubringen, den gut verdienenden Anwalt mit einer sehr guten Nase für Geschäfte und Trends. Und dann haben wir den Singer-Songwriter, der ja doch eher auf kleinen Bühnen unterwegs ist, der so ein Leidenschaftstäter ist. Ne?
Ja, das stimmt. Das ist wirklich Leidenschaft und die ist auch nicht so sehr kommerzialisiert, dass es sich gedreht hat. Also ich hätte mich jetzt nicht geweigert, wenn einer sagt, das ist ja genial, was du machst, hier sind Millionen dafür, aber es hat sich halt so nicht ergeben. Aber eigentlich ist so dieses kleine, intime Spielen vor so kleinen Bühnen und Publikum genauso schön. Also da geht es eben da nicht ums Geld, sondern eigentlich eher um die Energie, die so rüberkommt beim Spielen.
Das heißt, der muss sich überhaupt nicht monetarisieren. Da wärst du auch bereit, eher Geld zu verbrennen, als
dass
er Geld
bringen muss. Kostet auch nur Geld, der Heinrich. Ja, das ist echt ein Aber ein schönes Hobby. Ich meine, andere haben ihr Auto und pflegen und reparieren das. Und ich gönne mir immer so alle paar Jahre mal ein Album. Also einige spielen tatsächlich auch ein bisschen was ein. Das ist ja mal, wenn es dann mal im Radio oder auch im Netz läuft, kommt ein bisschen was. Aber es ist jetzt nicht so, dass man davon leben könnte.
Wir wollen Heinrich jetzt auch nicht das Gefühl geben, dass er so ein Hobby ist, das so ohne viel Energie läuft. Denn ich habe das Gefühl, dass du da schon Energie reingibst und ein gewisser Ehrgeiz ist ja doch da, oder? Wenn so ein neues Album kommt, das zu promoten, Konzerte zu geben, Interviews zu geben.
Nein, das stimmt. Also ich habe da ja auch so ein gewisses Sendungsbewusstsein. Ich will ja auch das, was ich da gemacht habe, irgendwo an die Leute bringen. Also es gibt ja auch Künstler, die nehmen das für sich auf und legen sich es in den Schrank und finden es super.
Ja.
Und ich mache ja manchmal auch Texte, wo ich mir gerade wünsche, dass irgendwie Leute entweder, dass die sich drüber ärgern oder dass da eine Reaktion entsteht. Und dafür ist das ein super Medium. Ja, aber da geht viel Zeit rein. Also meine ganze Freizeit, also nicht die ganze, aber viel Freizeit geht eben in die Texte. Die entstehen auch einfach mal mitten dabei. Vielleicht jetzt gerade im Hinterkopf kommt der neue Song über, warum alle Podcasts machen, nur ich nicht oder wie auch immer. Also na, irgendwelche Themen nimmt man ja in solchen Themen auch auf. Ja.
Du hast immer einen leicht ironischen Blick auf diese Welt. Gibt es Dinge, die du nicht ironisch betrachten kannst, weil sie dich einfach nur ärgern?
Ja, natürlich. Also wenn man in die Welt schaut, gibt es viel, was mich wahnsinnig ärgert. Ne? Also ich glaube, das, was mir auch das Arbeiten mit den Pflanzen gegeben hat, dieses Besinnen auf die Spiritualität, die irgendwie da mal da war, bevor die ganze Materie kam. Also mich ärgert das schon, ja, dass wir so unsere Verbindung verloren haben, dass so komische Menschen mit viel Geld relativ viel Einfluss haben und Dinge entscheiden, die für uns alle nicht unbedingt die besten sind. Also das ärgert mich wahnsinnig, aber jetzt im Alltag unterhalte ich mich eher an den Besonderheiten meiner Mitmenschen. Ja, doch, ich beobachte gerne und formuliere auch gern, was ich da beobachte.
Schreibst du das dann gleich auf oder kannst du dir sowas gut merken?
Ich habe so in meinem Handy, schreibe ich mir dann manchmal so Sätze auf wie Müller stieg zu spät in den Schulbus ein oder wie auch immer, keine Ahnung. Also irgendwas schreibe ich halt auf, was mir so auffällt oder Zeilen oder Worte.
Sie haben da was zwischen den Zeilen, heißt auch das Album. Du arbeitest mit der deutschen Sprache und du findest ja immer durchaus schöne Worte, um Situationen zu beschreiben. Also ich würde dir ein gutes Sprachgefühl unterstellen. Könntest du dir vorstellen, in einer anderen Sprache zu arbeiten als Heinrich von Hansam, als mit dem Deutschen?
Also ich habe es mal, bevor ich Deutsch textete, tatsächlich Englisch getextet. Aber bin irgendwann daran gescheitert, so in den Feinheiten Dinge auszudrücken. Also einen guten Popsong zu machen, glaube ich, kann man auch als Deutsch, Englisch sprechen, da sehr gut machen. Aber also mein Anliegen ist ja immer so Feinheiten zu besprechen. Und da finde ich, ist die englische Sprache gar nicht so reichhaltig. Also außer man ist jetzt irgendwie Shakespeare-Fan. Französisch habe ich es auch mal versucht, aber da ist meine Aussprache nicht gut genug. Aber deswegen bin ich immer wieder zum Deutschen zurückgekommen. Es war auch tatsächlich oft ein Grund zu überlegen, warum ich nicht auswandere, weil ich finde auch Südamerika toll oder englischsprachige Länder. Aber irgendwo zu leben, wo ich dann meine Musik nicht so machen könnte, also mit der Sprache, das hat mich tatsächlich, war das der Hauptgrund, warum ich nicht ins Ausland ausgewandert bin.
Das Album ist in der Rubrik Schlager zu finden.
Ja, also es tat mir ein bisschen weh. Ich wollte es irgendwie deutschen Chanson, aber das konnte man, muss ja, wenn man das Album hochlädt, muss man Rubriken festlegen.
Du musst dich selbst entscheiden. Das entscheiden die nämlich nicht für dich selbst, ne?
Genau.
Für dich meine ich, genau.
Wobei Apple hat selber entschieden. Also Apple hat dann sofort Schlager gesagt. Ich glaube, bei anderen Plattformen, da hat man noch so eine Zwischenphase. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es nur Schlager, Pop oder Militärmusik. Ja, Schlager ist, ja. Keine Ahnung, Schlager eben. Ich finde, spricht die jungen Leute gar nicht mehr an, aber Hip-Hop ist es eben auch nicht. Also eigentlich finde ich, ist es eher ein Chanson, aber den Begriff haben wir im Deutschen nicht so wirklich.
Du tanzt für wahr also auch hier musikalisch zwischen den Stühlen und lässt dich da schwer in eine Schublade packen. Als Mensch, glaube ich, ist das tatsächlich auch schwierig. Ist das eine bewusste Entscheidung, diesen Schubladen zu entgehen?
Nö, gar nicht. Also, aber ich war immer auch im Möbelhaus derjenige, der den Schrank mit den vielen kleinen Schubladen gekauft hat und nicht den mit zwei großen. Also ich fand immer schön, wenn man differenzieren kann und durch die Schubladen wandert. Also. Aber Schubladen helfen uns ja, das irgendwie erstmal einzuordnen. und später umzuräumen.
Erzähl mal, wo du gerade beruflich stehst, denn wir sind beruflich ja auch wieder an einem kleinen Wendepunkt im Leben des Henrik Knopp.
Das stimmt, ja. Also der erste Schritt war spannend, das medizinische Cannabis und auch die Anlage zu bauen und dann, na, wenn man wirklich den Weg auch so voranschreitet, wie man sich das wünscht, dann...
Die Anlage, um das kurz für unsere Hörer und Hörerinnen, das ist eine... Im Grunde eine Farm, wenn man so will.
Genau,
ein Riesengewächshaus.
Ein Riesengewächshaus in Neumünster, wo Tonnen von medizinischem Cannabis angebaut werden und jetzt in deutschen Apotheken stehen. Ja, mich hat das Thema nicht ganz losgelassen. Ich habe mir schon auch im Bereich, als dann die Legalisierung kam, habe ich eine größere deutsche Partei auch einfach nur beraten im Sinne, ne? Also welche Themen sind wichtig und wie könnte eine Legalisierung aussehen. Und ich schaue mir das Thema auch aktiv gerade weiter an, habe so ein paar ganz spannende Sachen, die sich da tun, wo ich mich da engagiere, aber so ganz klar ist der Weg ja noch nicht, also auch die Regierung schwimmt noch so ein bisschen, aber der Weg ist zumindest richtig. Aber ich habe mir dann in dem Bereich Körper, Pflanze, auch in Verbindung mit Schmerz und noch andere Sachen angeschaut, also habe mir viel im Bereich Pilze und Psilocybin angeschaut, auch da geforscht und mache jetzt auch noch eine Ausbildung zum Hypnotherapeuten, wo man sozusagen dann ja auch mit Worten einen gewissen Trance einleiten kann, um dort auf Regionen zuzugreifen, die wir sonst nicht so im Zugriff haben. Also ich habe mich viel mit Körper, Geist, Pflanze und Welt beschäftigt und da wird im nächsten Jahr bestimmt was ganz Spannendes bei rauskommen.
Okay, das heißt, im Grunde bist du gerade in der Phase der, ich sag mal, zarten Neuorientierung und in der Zeit schiebst du mal so ein Album von Heinrich von Handsam ein.
Ja, ja.
Ist das immer so in deinem Leben?
Wenn ich so
durchatmen
kann.
Dass Heinrich schweigt, wenn gerade richtig viel zu tun ist und dann...
Ja, der ist richtig still manchmal. Ja, das ist wie so ein schmollendes Kind, sitzt er manchmal in seinem Zimmer und sagt, ja, mach hier mal dein Business. Wir sprechen uns noch und irgendwann, klar, ist er dann wieder da und kommt immer raus, wenn dann beruflich nicht so viel Energie benötigt wird. Und deswegen war das jetzt super, dass er im Sommer sich mal austoben konnte und da einfach mal auch die ganzen, ja, ich wollte mal einfach nur ein durchgehend lustiges Album machen. Also ich persönlich finde es lustig, habe auch schon viele gehört, die finden es nicht lustig, aber ich könnte mich über die Songs da sehr erfreuen, ja. Und das ist für mich auch immer wie so eine Art musikalisches Tagebuch. Also ich mache dann immer, wenn ich alle paar Jahre so ein Album mache, dann habe ich zu jedem Lied irgendwie so ein erlebtes Gefühl und wenn ich das dann mal auf langen Autofahren höre, dann kann ich die alle abrufen, diese Bilder und Erinnerungen. Dafür ist das schön.
Ist das eine Art sozusagen für dich, Sachen abzuschließen, damit du Platz hast für Neues dann?
Ne, das Neue kommt sowieso, aber das ist dann vielleicht wieder die persönliche Eitelkeit. Ich finde das dann so genial, was ich da gemacht habe. Das muss irgendwie festgehalten werden. Ja. Da denke ich, wäre doch schade, ja. Wenn das jetzt mit meinem Ableben verloren geht, digital. Auch im Positiven vergisst ja nichts, ja. Und was man da eben veröffentlicht, das ist dann halt in der Welt. Und wer weiß, wer dann später mal rumsucht und irgendwas findet und sagt, Mensch, das ist gut formuliert, das spricht mich gerade an.
Lass uns noch mal kurz zu dem Hypnotherapeuten.
Ja, ja, ja.
Was ist das genau?
Also die Hypnotherapie arbeitet letztendlich mit Trancezuständen. Also ich könnte dich jetzt, wenn du dich darauf einlässt, in einen leichten Trance versetzen. Mhm. Kann in diesem Trancezustand dann bestimmte Themen mit dir bearbeiten, die du so im klaren Zustand nicht zukommst. Es dauert so ein Jahr, so eine Ausbildung. Und man lernt verschiedene Techniken, auch eine gewisse Sprache, wie man dann mit dem Mandanten spricht. Und wird ganz erfolgreich eingesetzt bei gewissen Ängsten, Beispiel Flugangst, Prüfungsangst oder auch zur Rauchentwöhnung oder wenn Leute nicht mehr gut schlafen können. Also überall, wo das Unterbewusstsein irgendwas nicht verarbeitet hat, kann ich mit der Hypnotherapie relativ schnell zugreifen und brauche nicht ein, zwei Jahre Analyse, sondern ich kann im Grunde in 3-4 Sitzungen im besten Fall das Problem für den Mandanten beheben.
Ich habe immer gedacht, für diese... Oder für Ausbildung wie diese braucht es eine medizinische Ausbildung. Die hast du nicht, ne?
Genau, wir haben auch deswegen jahrelang diskutiert, warum ich da geeignet sein könnte. Aber nein, also ich war ja auch jetzt Geschäftsführer von einer Pharmafirma und da ich ja da auch viel Erfahrung sammeln konnte als Autodidakt und auch Betäubungsmittelbeauftragter und so weiter und so fort. Also ich hatte gewisse sagen wir mal, Eignungen, wo man gesagt hat, mit dem Herrn Knopp, das könnte da klappen als Hypnotherapeut. Aber ich weiß ja gar nicht, ob ich jetzt hier noch eine Praxis aufmache, aber ich wollte einfach ich wollte es mal lernen und vielleicht später sage ich, nervt mich alles, ich mache jetzt Hypnotherapie. Also ich finde das ein tolles Thema und er kann alles nur sprechen.
Also man bewirbt sich um einen Platz, weil du sagst, die haben gesagt, Herr Knopp ist geeignet, weil der hat mal eine Pharmafirma geleitet und kann das dann machen, nachdem man sich beworben hat. Das heißt, nicht jeder kann jetzt anfangen, sondern weil das ist ja auch eine Verantwortung.
Das ist eine Verantwortung, ja. Ich habe da auch riesen Respekt davor. Also wenn wirklich jetzt ein Mandant zu mir kommt und der öffnet sich an mir und man kommt ja auch an Themen in so einem leichten Trance, wo der Patient ja, da können ja irgendwelche Kisten aufgehen, wo man gar nicht weiß, was da drin versteckt ist. Ja, also diese Verantwortung damit umzugehen, die ist schon sehr groß und also da würde ich sagen, arbeite ich nicht mit Humor, sondern doch mit einer sehr großen Verantwortung und auch Ernsthaftigkeit. Aber ich finde es faszinierend, ja, was bei uns so auf der Zweitspur mitschwebt, was wir gar nicht so merken.
Der Status in deinem LinkedIn-Profil ist, Freunde sind Pflanzen.
Plants are friends, ja, ja. Genau, ja. Ja, ich wollte es.
Das ist ja, hält ja alles offen. Was heißt das?
Naja, also im Grunde ist es tatsächlich nur ein Platzhalter für das, was 23 so kommt. Also irgendwas mit Pflanzen und irgendwas mit Lebewesen. Und das wollte ich bewusst offen halten. Ja, das ist so ein Gummibegriff für mich.
Es liest sich auch so. Wird das hier an dem Ort, in dem wir uns hier oder an dem wir uns hier heute getroffen haben, stattfinden? In der Sternstraße?
Ja, da soll was dazu stattfinden. Mhm. Soll auch bundesweit stattfinden. Also wie immer habe ich ja immer große Pläne. Mhm. Und also ich denke, die Sternstraße oder die Sternschanze ist auch ein schöner Ort mit den richtigen Menschen, wo Mensch und Pflanze sich begegnen können.
Mhm. Sprechen wir da nur von zum Beispiel Cannabis oder sprechen wir da auch von anderen Pflanzen?
Ich denke, es können auch andere Pflanzen sein. Also Cannabis ist sicherlich auch eine spannende Pflanze, aber es sollen Pflanzen sein, die den Menschen, ne, entspannen oder auf seinem spirituellen Weg irgendwo hinbringen. Natürlich immer im legalen Rahmen. Mhm. Aber ich glaube, da ist eine ganz starke Entwicklung der Kulturen auch zu psychoaktiven Substanzen hin. Weil letztendlich im Mittelalter hatten wir ja Alkohol, um viel Kalorien, starkes Landgerät zu arbeiten, dass man abends schnell schläft. Als dann so die Maschinen kamen, Industrialisierung, dann kam mit einmal Koffein, damit wir konzentrierter arbeiten und auch nachts arbeiten können. Also der Mensch als Ressource wurde immer wichtiger. Jetzt, wo die Maschinen immer besser werden, wo sie uns gar nicht mehr so stark brauchen, brauchen wir jetzt mehr unser Gehirn und die Kreativität. Und das kann ich eben durch solche pflanzlichen Substanzen wie zum Beispiel Psilocybin bewerkstelligen. Deswegen sind wir jetzt aus meiner Sicht in der dritten Area der pflanzlichen Stoffe, die uns kreativ macht und noch ganz neue Möglichkeiten ergibt.
Ist das ein Geschäftsfeld für dich oder bist du ein spiritueller Mensch?
Also ich bin ein spiritueller Mensch, aber ich freue mich auch, wenn man damit seinen Lebensunterhalt oder wenn ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen könnte. Aber es ist natürlich immer die Gefahr, wenn das Kapital zu stark in sowas reinmarschiert, dass es in ein falsches Ding gedreht wird. Also es ist halt, bei Cannabis war es ja ähnlich. Ne? Wir hatten so ein bisschen diese Community, die dafür gekämpft hat. Und sobald dann die große Geldindustrie reinkommt, wird es immer so ein bisschen entzaubert. Aber trotzdem muss es ja nicht schlecht sein. Aber es ändert sich in der Wahrnehmung.
Die Wahrnehmung von außen, wenn du diese Geschichten erzählst, werden sicherlich in Teilen irritiert sein. Also ich glaube, dass die eine oder andere sagt, das verträgt sich nicht mit einem seriösen juristischen Rahmen. Was würdest du dazu sagen?
Ja, das stimmt. Aber ich als juristisch Vorgebildeter bewege ich mich natürlich immer nur im Spielfeld der festgelegten Regeln. Und ich freue mich, wenn die Bundesregierung sagt, wir ändern mal die Spielregeln und erlauben jetzt mal ein bisschen mehr. Und am Ende gehe ich immer gern einen Schritt, sagen wir mal, zwei Schritt vor und einen zurück, ne? Wenn es dann einfach mal sagt, so weit noch nicht, vielleicht waren wir da ein bisschen zu schnell oder ein bisschen zu mutig. Aber so richtig vom Kopf stoßen möchte ich jetzt auch keinen. Aber natürlich freue ich mich, je mehr Menschen ich mitnehmen kann auf der Reise, desto besser.
Deine Reise braucht immer eine gewisse Fahrtgeschwindigkeit, habe ich das Gefühl. Denn von außen betrachtet hätte ich mir gedacht, du bist dann in einen guten Geschäftszweig sozusagen für dich gelandet. Also als Anwalt
in einem sehr großen Unternehmen, in einem Gebiet, was sicherlich in Deutschland jetzt nicht von heute auf morgen, sage ich mal, legalisiert wird. Also es ist ein längerer Weg, als man vielleicht auch dachte. Aber da geht's gerade voran. Da hättest du es dir doch bequem machen können. Da hättest du irgendwie weiter in diesem rein Cannabis-Bereich medizinisches Cannabis arbeiten können und dann zwischendurch mein Heinrich von Handsam-Album. Dann hätte er aus seinem Zimmer kommen können. Und so kann man doch in diesem Wechsel eigentlich ein schönes, bequemes, gut situiertes Leben führen. Warum machst du das nicht?
Ja, das fragen mich auch mal viele, warum ich mir immer so einen Stress mache. Ne? Also ich könnte doch mich so schön zurücklehnen und so weiterfahren.
Und das schon an mehreren Punkten in deinem Leben.
Ja,
ne?
Ja, ich weiß. Aber ja, die Dinge, die kommen immer so zu mir und ich kann dann immer bei so spannenden Sachen nicht sagen, das interessiert mich jetzt nicht. Also ich fahre ja auch im medizinischen Cannabis weiter und schaue mir auch den anderen Bereich noch an. Und insofern, die stehen jetzt alle so in ihrem kleinen Zimmer und irgendwann, wenn eins ein bisschen größer und stärker wird, dann wird da meine ganze Energie hingehen. Aber das andere schwingt immer so ein bisschen mit und irgendwie hängt dann am Ende doch alles zusammen. Also ich wundere mich manchmal auch, wie das eine zum anderen passt.
Es gibt keinen Masterplan.
Überhaupt nicht, nein.
Das heißt, irgendein Thema triggert dich und dann fängst du an zu graben.
Genau, es ist wie so ein Rabbit Hole. Also ich grab mich dann da rein und finde es spannend und tauche dann ein in die Themen. Auch mit den Pilzen war ja auch so ein Thema, was mich überhaupt nicht am Anfang interessiert hat. Und je mehr ich dann nachguck und merkte, wie fantastisch dieses Reich der Pilze ist und wie die kommunizieren und was sie alles können, da wurde ich dann nur innerhalb von ein paar Wochen Pilzexperte, also für mich gesehen.
Jetzt. Man kann jetzt Vorträge besuchen. Du machst Vorträge zu Pilzen, richtig?
Ja, ja, ja.
Was erzählst du denn da so?
Na, wie die Pilze eben die Welt retten. Also zum einen erzähle ich, warum die Pilze, also wie viele Theorien es dazu gibt, wie die Pilze über das Myzel miteinander verbunden sind, wie sie miteinander kommunizieren. Ja, warum das ein tolles Essen ist, warum man daraus Kleidung machen kann, wie man daraus Häuser baut und wie sie auch eben wiederum in der Schmerztherapie arbeiten können. Es gibt ja 1,5 Millionen Pilzsorten weltweit und gut, 4.000 können wir essen, die Hälfte ist sogar bekömmlich. Also und der kleinste Pilz, die Hefezelle, mag ich auch im Wein oder im Whisky. Also die ist auch sehr hilfreich für viele Dinge.
Oh ja, die hat uns gut vorangebracht, würde ich mal so sagen.
Stimmt.
Wie die Pilze die Welt retten. Deine Familie, du hast eine Frau, einen Sohn. Verstehen die, was du tust? Oder sitzen die manchmal am Frühstückstisch und denken sich, hey, okay, er erklärt jetzt, wie die Pilze die Welt retten. Why not?
Ja, ich habe sehr viel Augen verdrehen, glaube ich, am Tisch. Weil ich natürlich, glaube ich, schon auch Menschen überfordere, wenn ich ständig neue Themen bringe. Also es ist oft so nicht schon wieder was Neues, aber ich glaube, trotzdem ist auch ein Interesse da und ich bringe auch da viel Unterhaltung mit nach Hause.
Das heißt, da ist nicht manchmal Angst, jetzt wird er verrückt, jetzt fährt alles gegen die Wand.
Also ich kann ja nicht für andere sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Gedanken da ab und zu vorherrschen, aber ich habe ja schon ein gewisses Kontinuum. Also ich bin nicht, dass ich von heute auf morgen alles verändere, sondern ich gebe auch mal so 2-3 Tage Bedenkzeit.
Wie viel Sicherheit braucht Henrik Knopp in seinem Leben?
Ich brauche schon so eine Basis, dass ich das Gefühl habe, von der aus kann ich agieren. Also wenn ich jetzt total schwimmen würde und auch privat irgendwie keinen Rückhalt hätte, wäre das schwierig. Aber so in meinem Freundeskreis und auch so, ne, wenn man mal finanziell so steht, dass man denkt, okay, jetzt kann ich auch mal irgendwas machen, dann ist das eigentlich ganz, ganz schön. Das habe ich mir alles so erarbeitet und habe auch oft mal Sachen gemacht für das Geld, einfach um mir andere Dinge auch zu erlauben. Dafür ist Geld einfach manchmal ganz hilfreich. Wenn selber keiner an die Idee glaubt, dann muss man sie halt selber finanzieren.
Es klingt ein bisschen so, als würdest du versuchen, dein Leben als so eine Art Spielplatz einzurichten. Wie so ein kleines Spiellabor.
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe das immer so übersetzt. Ne? Also wie man als Kind so im Sandkasten spielt und später geht man ja mit ähnlichen Kumpels spielen. Also das ist immer irgendwie Leute, die dann nerven und mit denen man besonders gerne spielt. Am Ende ist es ja immer eine Definition, wie man das sieht, was man da macht. Also ob man das jetzt ernsthaft einen Beruf wählt, oder ob man einfach was macht, was einem Spaß macht. Am Ende muss man schauen, ob gibt es da einen Markt, gibt es jemanden, der dafür bezahlt oder macht man es aber nur für sich.
Du bist Anwalt geworden, du hast einen ernsthaften Beruf gewählt.
Ja, das stimmt, aber der ist bin jetzt nicht der Anwalt, der täglich mit den Akten arbeitet, sondern ich suche mir eher die Bereiche, wo noch ein bisschen neues Recht zu schaffen ist.
Okay, das Leben als Spiellabor, kommst du aus einem Haushalt, der ähnlich funktioniert? Waren deine Eltern auch so drauf, dass die Dinge ausprobiert haben und das bei dir gefördert haben?
Mein Vater war Beamter bei der Bahn, also der hatte da einen recht klaren Weg, aber ich glaube, er wollte immer was anderes werden. Das war so ein bisschen das, was er vielleicht dann bei uns gefördert hat. Und dann habe ich noch zwei Brüder, das heißt, wir haben ständig Gesellschaftsspiele gespielt. Das ging immer um Spielprinzipien, Strategien, also das war und es ging auch immer um Streit, also wer gewinnt welches Wortgefecht. Deswegen war das vielleicht ein bisschen die Vorprägung, Jura zu studieren. Aber es war auch so ein bisschen der familiäre Wunsch, einer muss doch mal was Richtiges machen. Ne? Wenn die anderen beiden schon nicht, dann kann doch hier der Junge kann doch mal Jura machen.
Was haben denn die anderen beiden gemacht, wenn sie nichts Richtiges gemacht haben?
Ach, sie haben dann auf Umwegen auch was Gutes gemacht. Ja, der eine ist Architekt geworden und der andere ist jetzt Professor in Basel für Kommunikations-, irgendwas mit Kommunikation.
Klingt jetzt nicht, als würden sie im gesellschaftlichen Off stehen.
Überhaupt nicht. Die haben zwar ein bisschen länger gebraucht, die haben das nicht so durchgezogen, aber am Ende ist denen auch was sehr Ordentliches geworden.
Aber ist es nicht auch schön, manchmal für etwas länger zu brauchen?
Wahrscheinlich, ja. Ich will immer alles ganz schnell machen, ja, weil ich will eigentlich die Ausbildung mal ganz schnell dann fertig haben, um dann da halt auch zu arbeiten, ja. Also, was schon mühsam war, als ich also in Corona-Zeiten den Angelschein machte, dass es da irgendwie 35 Theoriestunden gab, das war sehr mühsam, ja.
Hast du es durchgezogen?
Ich habe es durchgezogen, aber ich habe nicht geangelt danach.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie oft machst du angeln? Man muss einen Plastikfisch
töten. Ja, man kriegt so einen Gummifisch, da muss man betäuben und töten mit dem Töter oder mit Totschläger. Und das war zwar nur ein Gummifisch, aber es sprach mich jetzt nicht so an.
Ist das gut in einem Song geendet?
Nee, noch nicht. Also das liegt auf dem Stapel von Themenspeicher.
Wie viele Themenspeicher hast du?
Auch viele. Also ich verliere die manchmal auch mal im Aufräumen, finde ich mal so einen Themenspeicher von 5 Jahren und dann ist da meistens noch so ein, zwei Sachen drin. Zum Beispiel der eine Song auf dem Album, die Selbsterfahrungsgruppe, also das war auch so ein Themenspeicher von früher.
Mhm. Auf dem aktuellen Album.
Auf dem aktuellen Album, ja.
Und wie wertest du Erfolg für dich? In was für einer Währung?
Naja, also der Erfolg, den definiere ich ja selber, weil ich setze mir ein Ziel und wenn ich es erreiche, dann erfolgt der Erfolg.
Also Erfolg ist gleich Erreichen des Ziels.
Genau. Und ja, man kann auch erfolgreich sein für was so zufällig auf einen zufällt. Aber ich setze mir gern Ziel und bin dann gern erfolgreich, wenn das Ziel erreicht ist. Aber ich habe dann nicht diesen riesigen Glücksmoment, wenn das Ziel erreicht ist, weil das heißt für mich ja nur, jetzt muss ja sofort das nächste Thema her. Also ich bin jetzt nicht so nach dem Erfolg, jetzt lege ich mich zurück und das wäre jetzt geschafft, sondern das ist einfach nur so, ja, so ein Abarbeiten des Themenspeichers.
Okay, das klingt ja irgendwie wiederum überhaupt nicht entspannt. Welches Ziel hat denn Heinrich von Hansham jetzt gerade?
Tja, der überlegt natürlich so nach, was er so macht, ob er... Das ist ja mit den Konzerten immer so eine Sache. Also eigentlich spiele ich gerne Konzerte, aber es ist dann auch, wenn man in so einem kleinen Segment spielt, wo immer nur so 50 bis 100 Leute kommen, da macht man auch keine riesigen Touren. Ne? Also dann freut man sich über so Anlässe, wo man mal so spielt, wo man nicht so einen Aufwand hat. Und Heinrich überlegt sich im Grunde wie immer, welche Themen sind da, wo kann man Songs zu machen und sammle jetzt einfach Lieder fürs nächste Album. Und werde sicherlich im Sommer eine kleine Tour machen. Habe jetzt noch im Winter ein paar schöne Konzerte. Und ja, also Heinrich ist eigentlich zurzeit ganz zufrieden, so dass er mal sein durfte im Sommer und jetzt erholt er sich ein bisschen.
Heinrich hat ja auch ein eigenes kleines Label, ne?
Ja, das stimmt. Ja. Also da kommen jetzt ein paar andere Künstler auch mal vor, aber hauptsächlich macht Heinrich eben Heinrich, ja.
Heinrich hat sich da im Grunde auch sein kleines Labor geschaffen, wo er irgendwie ganz entspannt, wenn er dann entspannt sein möchte.
Doch, das stimmt. Kann. Er hat alle Bausteine, die er braucht.
Eigentlich klingt er entspannter als die anderen Facetten deines Lebens.
Ja, Heinrich ist am entspanntesten tatsächlich. Er hat ja auch keinen Druck, also weil Erfolg ist ja nicht definiert an wie viel Millionen Streams bekomme ich, sondern Erfolg ist einfach nur, dass der Song fertig ist und dass er dem Heinrich gefällt. Das ist ja sehr einfach, weil der Erfolg intrinsisch in der Figur liegt.
Wir haben gerade gesagt, Heinrich wird nicht versteckt. Braucht Henrik Heinrich?
Doch, absolut. Ich glaube, ich merke das manchmal auch so, wenn dann Heinrich lange weg ist so und ich dann auch die Gitarre zu Hause stehen sehe und ich weiß, da habe ich jetzt schon seit einem halben Jahr die nicht mehr in die Hand genommen, die Angst, die anzufassen. Ja. Und wenn ich dann die irgendwann mal wieder anfasse und spiele, dann spüre ich, wie gut das ist und wie gut das tut. Und dann, doch, das ist ein wichtiger Teil, auch der Kreativität irgendwie. Hm.
Bist du da eigentlich ein Autodidakt oder hast du das irgendwann mal gelernt, so richtig?
Nee, das selbst beigebracht. Also bei einmal Volkshochschule in so einem Liederkreis, aber das war es dann auch.
Wenn unsere Hörer und Hörerinnen wissen möchten, Heinrich von Handsam, was ist da los, auf welchen Kanälen können sie dem folgen oder dir? Bringen wir die Leute mal wieder zusammen?
Ja, ich mache gerne auf diesem Alte-Leute-Format Facebook was. Instagram nicht so viel.
Elender Boomer.
Ja, ich weiß. Instagram nicht so viel, weil da eben nur was mit Bildern ist und Heinrich hatte eher was mit Worten. Und bei Twitter bin ich auch ein bisschen faul. Ja, und auf Spotify mache ich meistens meine Sachen. Aber ja, tatsächlich ganz langweilig auf Facebook und ab und zu mal was auf der Webseite.
Also die Webseite ist nicht immer das aktuellste Medium, wenn dann Facebook.
Genau, also ich könnte mal wieder so einen Beitrag schreiben, aber ja. Facebook oder einfach direkt mit mir sprechen, da kriege ich mal am meisten mit.
Oder das kann vielleicht nicht jeder.
Ja, oder ich habe jetzt viele Wohnzimmerkonzerte gespielt, das war schön. Also da kommt man ja zu Leuten, wo so 20, 30 so in so einem Wohnzimmer sitzen und da spricht man auch. Und das ist für beide, glaube ich, ganz, ganz schön.
Stell dir vor, du müsstest Hamburg morgen verlassen. Du hast noch 24 Stunden, um in dieser Stadt zu treiben, was immer du möchtest. Was gehört auf diese Liste drauf? Was würdest du tun?
Das ist eine schöne Idee. Ja, ich würde quasi einmal die Stadtrundfahrt oder meine Stadtreise durch meine alten Stationen machen. Also jeder hat so seine Currywurst, Fischbrötchen unten am Hafen. Ich würde auf alle Fälle mit der Fähre ein bisschen rumgondeln. Natürlich muss die Reeperbahn dann durchgefeiert werden bis morgens. Ja, da wird es mir sehr schlecht gehen. Auch diese Mexikaner, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Wahrscheinlich die meisten Getränke, die ich früher mal getrunken habe, gibt es gar nicht mehr. Und hoffentlich wäre das ein Tag, wo auch irgendwo noch mal ein bisschen Live-Musik ist. Und ja, Torte ist ganz wichtig. Also ich brauche auf alle Fälle zwei Tortenstops. Da würde ich mir auch so zwei Lieblingscafés nehmen. Und in meinem Lieblingspark, so Jenischpark, gehe ich gerne mal und so ein bisschen, also viel Wasser, das ist so, das wäre so das grobe Rezept des zusammen, ja, durch Hamburg Gehens.
Heinrich von Handsam, alias Hendrik Knopp. Ein Stratege, der sich kunstvoll eigene Nischen schafft. Sein neues Album findet ihr auf den gängigen Plattformen. Ich habe es euch auch in den Shownotes verlinkt. Ich selber habe Hendrik übrigens auf einer Mini-Kreuzfahrt mit dem Ankerherz Verlag kennengelernt. Das ist schon ein paar Jahre her. Er spielte am Abend zusammen mit Franz Plaser, der war auch schon zu Gast in diesem Podcast, unter anderem den Song Hannover. Es haben sich am Tag darauf tatsächlich Gäste aus Hannover beschwert und der Song schlug an Bord hohe Wellen und wurde zum kleinen Skandal. Das hat dem Künstler Heinrich von Handsam doch ein wenig Freude bereitet. Freude, gutes Stichwort. Unser Magazin, Der Hamburger, macht auch Freude. Unter www.derhamburger.info könnt ihr mehr darüber erfahren, das Magazin bestellen und dabei vielleicht auch eine der schicken Tassen, Postkarten oder den neuen Hamburg-Guide The Insider erwerben. Ihr findet dort natürlich auch ausgewählte Artikel, Fotos und selbstverständlich alle Folgen vom Hamburger Podcast inklusive Shownotes. Mein Tipp, am besten abonniert ihr den Podcast auf Spotify oder einem der gängigen Podcast-Kanäle, damit ihr keine Folge verpasst. Und jetzt Zeit fürs Schlusswort. Danke an Hendrik fürs Mitmachen, an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt, an Laura Matte-Morosch, die den Podcast auf die Homepage unseres Magazins bringt und die Cover layoutet und an das gesamte Team vom Hamburger für immer neue Ideen und Geschichten. Der Hamburger Podcast Kultur erscheint immer am 15. eines Monats. Kulinarisch Interessierten empfehle ich den Podcast Food Talker von meinem Kollegen Boris Rogosch, der immer am Monatsende erscheint. Bevor ich mich jetzt mit einem riesen Dankeschön fürs Zuhören von euch verabschiede, hätte ich noch eine Bitte an euch.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn euren Freunden und schenkt uns auf Apple Podcasts oder Spotify ein paar positive Worte als Bewertung. Das hilft uns und unseren Gästen, sichtbarer zu werden, und die haben es nun wirklich verdient. Vorschläge und Anregungen könnt ihr mir auch gerne an redaktion@derhamburger.info senden. Ich freue mich über Post, wirklich, wenn sie nett ist. In diesem Sinne, seid nett zueinander. Schaut mehr Kunst, hört mehr gute Musik und hört mehr der Hamburger Podcast. Ahoi, frohe Weihnachten.